Ja, genau. Guten Morgen. So wie schon gesagt, mein Name ist Christian. Ich komme aus Paraguay. Und es ist für mich eine große Ehre, hier unter euch zu sein. Und ich finde es einfach so wunderbar, wunderschön, dass, obwohl ich von tausende Kilometer herkomme, aus Südamerika, wir trotzdem hier können sein als eine Familie in Christus. Und ja, Jesus, der unser Fundament ist, laut 1. Korinther 3, 11, der ist der, was uns Einheit gibt. Und ich finde das einfach so wunderbar. Und auch jetzt, an diesem zweiten Advent, wo wir ja, Jesu kommen feiern können und auch daran denken, dass er nochmals wiederkommt, sein zweites Kommen. Und das ist einfach ein Freudensfest. Und ja, wie schon gesagt, ich komme aus Paraguay. Ich bin da von den Mennoniten, die einmal her aus Deutschland ausgezogen sind und dann, ich denke, nach Russland, Kanada und von Kanada nach Paraguay. Und ich wohne da in einer Kolonie, die heißt Bergtal. Ungefähr über 5000 Leute, die da wohnen. Und ja, ich bin da von einer Gemeinde, die heißt Neues Leben. Und ich möchte einmal kurz mein Zeugnis erzählen, wie ich also zum Glauben gekommen bin. Ich bin teilweise schon in einer gläubigen Familie aufgewachsen, aber wie ich den Herrn Jesus Christus in mein Herzen aufgenommen habe. Und nämlich von klein, also wie schon gesagt, ich bin aufgewachsen in eine gläubige Familie, aber ich sage es mal so, gläubig, aber nicht unbedingt Praktikant. Denn nämlich ist da ein Thema unter den traditionellen Mennoniten, dass die Traditionen mittlerweile großen Teil wichtiger geworden sind als das Wort Gottes. Und deshalb den Glauben praktisch zu leben, das fühle ich so, ist unter den Mennoniten mittlerweile schon ein bisschen hinten geblieben, unter den Traditionellen. Und daher bin ich in einer Kirche, die aus den Traditionellen rausgegangen ist und ja, vor 30 Jahren ungefähr eine Erweckung geschah. Und ja, zu der Gemeinde gehöre ich. Von 12 Jahren, als ich 12 Jahre war, fuhren meine Eltern zu die Kirche, und es gab dann so eine Änderung zu Hause in der Familie. Und ich hatte immer das Gefühl, oder ich wusste, ich war ein Mensch, der ein Sünder war, und ich wusste, ich war getrennt von Gott. Und mein Herzen war es schwer, mir war es eine Last. Und ich wusste, irgendwann hatte ich es gelernt, gehört, ja, du musst Jesus in deinem Herzen einladen, du musst an ihn glauben und du wirst gerettet. Und ich fühlte, Jesus war nicht in meinem Herzen. Mein Herzen war voller Sünd und ich brauchte Jesus. Und dann, als ich in der Jugend reinkam, irgendwann, um jetzt die Geschichte kürzer zu machen, irgendwann hatte ich einen Freund, der verunglückte und dann leider starb. Und ich kann mich noch erinnern, das war ein Donnerstag, wo er starb. Und Freitagabend waren wir dann als Jugend bei seinen Eltern zu Hause. Und und den Freitag, bevor ich dahin fuhr, wo seine Leiche war, erinnere ich mich noch ganz klar zu Hause, ich betete zu Gott: Bitte schicke eine Person, die mich helfen kann, mich zu dich zu leiten, weil ich wusste, ich war getrennt von Gott. Und den Abend standen wir dann so 5 Meter ab von der Leiche, wo mein Freund dann war. Und auf einmal kommt da eine Person, wir waren zu viert in einem Kreis, und kommt da eine Person und fragt mich: Wenn du an die Stelle wärst deines Freundes, wo würdest du sein? Im Himmel oder in der Hölle? Es gibt nur zwei Destinationen, oder wie sagt man es, zwei Stellen, wo man kommt nach diesem Leben. Und er fragte zuerst meine drei Freunde, sie sagten alle, ja, im Himmel, weil ich habe Jesus in meinem Herzen. Und zuletzt fragte er mich und dann das Erste, was ich ihm sagen konnte, war, du bist von Gott geschickt. Und dem Abend 2018 kann ich sagen, kam Jesus, ich lud Jesus in mein Herzen an und ich kann sagen, ich bin ein Gotteskind. Und von da an ja, lebe ich im Glauben, zu Hause zum Teil ist noch eine schwere Situation, aber ich kann sagen, der Herr ist in meinem Herzen und was für Freude ist das? Was für Freude ist das zu sagen, ja, wenn der Herr jetzt wiederkommt, wenn wir jetzt denken an Advent, ich bin gerettet. Und ich denke, das ist so ein großes Freudenfest. Und darüber möchte ich auch ein bisschen eingehen im Text. Jesaja 9, 1 bis 7 steht da, aber in einigen Versionen ist es Jesaja 8, 23 bis 9, 6, der Text. Also wenn ihr es dem aufschlagen möchtet. Vielleicht auch noch eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe. Momentan bin ich in Paraguay in einem Seminar, Theologiestudium, wo ich jetzt 2 Jahre abgeschlossen habe von 4. Also, und von da aus mache ich auch, also das haben wir die Gelegenheit, ein Praktikum zu machen. Und daher bin ich jetzt auch vor fast 2 Wochen hier in Movida, wo ich den Praktikum mache für mein Studium. Und aber auch, weil ich einfach Gott dienen wollte hier. Also, ich lese Jesaja 9,1 oder in einige Versionen 8,23. Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Zebulun und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des Sees Genezareth, zu Ehren, ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Also dieser Text befindet sich in einer Sektion von Jesaja, wo er einen Kontrast macht zwischen Achas, der damalige König des Südenreichs von Israel, und der ideale König, der kommen sollte vom Stamm Davids her, der Messias. Und daher in diesen ersten Kapiteln bis Kapitel 12 ist das Hauptthema die Restauration vom Königtum Davids. Wichtig ist auch zu wissen, dass diese Prophezeiung eine doppelte Ebene hat. Also einmal die historische Ebene, wo dieser Text zu den Leuten spricht, zu das Volk Israel in welchem Jesaja wohnte. Also für den hatte der Text, diese Worte hatten für den eine Botschaft, aber auch die messianische Ebene, wo dieser Text eine Prophezeiung ist, die sich später erfüllt mit der Geburt Jesu, die wir heute auch feiern wollen, oder die wir feiern. Und um einmal den Text und die Situation besser zu verstehen, wo das Volk Israel damals war, lesen wir einmal Jesaja 7, 1 bis 2. Als Achas, der Sohn Jotams und Enkel Usias, König von Juda war, versuchten König Rezin von Syrien und der König Pekah von Israel, der Sohn Remalias, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Dem Königshaus wurde gemeldet: Syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der jüdische König und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Also wir sehen hier, dass das Nordreich Israel und eine Allianz gemacht hatte mit den Assyrern, und sie kamen jetzt, um das Südenreich zu erobern. Und das Südenreich war in dem Moment, als Jesaja diese Worte sagte, in einer großen Not. Auch Jesaja 7, 13 bis 14 sagt so: Aber Jesaja erwiderte: Hört ihr vom Königshaus? Reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch meinem Gott zur Last fallen? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, das heißt Gott mit uns, wird sie ihn nennen. Also hier können wir sehen, dass Achas, der König, ein gottloser Mann war. Und das finden wir auch in dem Buch von Königen, wie er ein gottloser Mann war. Und um eine Sache zu sagen, er opferte sogar seine eigenen Kinder den Götzen. Und er war ein gottloser Mann, und daher ließ Gott es zu, dass die Assyrer kamen, um damit das Volk, das Südenreich, umkehrte. Und in dem später die Assyrer, also in dem Moment irgendwann, die Assyrer nahmen das Reich vom das Nordenreich ein, und das Nordenreich wurde zerstört. Und ja, im Vers 1 lesen wir dann: Entschuldigung, im Vers 23 lesen wir dann Folgendes: Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Also wie schon gesagt, für den Leuten, die, zu denen Jesaja sprach, waren dies bedeutende Worte, denn sie waren in einer Not und sie brauchten Hoffnungsworte. Und er spricht von Naphtali und Zebulun. Also diese zwei Stämme waren schon von den Assyrern zerstört. Das finden wir in 2. Könige 15, 29. Pekach tat, was dem Herrn missfiel, und hielt am Götzendienst fest, zu dem Jerobeam, der Sohn von Nebat, die Israeliten verführt hatte. Während Pekachs Regierungszeit griff der assyrische König Tiglath-Pileser Israel an. Er eroberte die Städte Ion, Abel mit Machach, Janoach, Kedesh von Hasor und nahm die Gebiete von Gilead und Galiläa ein, sowie das ganze Stammesgebiet von Naphtali. Die Bewohner der eroberten Gebiete verschleppte er nach Assyrien. Also dies ist wichtig, dass wir es einmal im Kopf haben, und nachher sprechen wir nochmal von Zebulun und Naphtali. Moment. Äh, Im Vers 1 lesen wir dann Folgendes. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Der Prophet beschreibt jetzt die Situation, in der das Volk sich befand, zu dem Jesaja sprach, mit einem Wort, Finsternis. Und nachdem bringt er die hoffende Worte, die für die das Südenreich damals brauchte, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Also hier können wir einmal sehen, wie der Prophet das Volk versucht, die hoffende Botschaft zu bringen. Und wir sehen da einmal, wie später die historische Ebene, also das Volk wurde wiederhergestellt nach dem assyrischen Terror und und im Vers 3 lesen wir dann, so wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Hier sehen wir einmal, dass der Prophet von den Midianitern spricht. Das ist eine ganz wichtige Sache, also für das Volk, für das Südenreich, zu dem der Prophet damals spricht. Als er von den Midianitern sprach, das war für ihn hatte eine tiefe Bedeutung. Denn wenn wir zurückschauen, als der Herr das Volk Israel zur Richterzeit von den Midianitern befreite, es geschah durch Gideon und der Herr machte es durch Gideon und 300 Männer. Also der Herr wollte damals klar lassen, dass er derjenige war, der das Volk befreite und nicht Menschen. Also Gideon war ein Instrument, aber durch den Herrn befreite er das Volk. Und wenn Jesaja diese Worte spricht und von den Midianitern spricht zu der Zeit, dann wusste das Volk, dass dieser Retter, dieser Messias und dass diese Finsternis, die sie hatten, die wurde nicht ausgelöscht werden von einem Menschen, sondern der Herr selber würde es machen. Und wir wissen heute, dass der Herr später Jesus Christus geschickt hat und der ist nicht nur für den Juden gekommen, sondern für uns alle. Und er ist derjenige, der unsere Finsternis Licht bringt. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Also wir haben eben gesehen, dass die Rettung nicht durch Menschen kommen würde und deshalb auch nicht auf Menschenweise. Und deshalb spricht der Prophet hier von Soldatenstiefel und Kampfgewänder. Also es sind Kriegselemente, die die damalige Könige, wie der König Ahas zum Beispiel, gebrauchen könnten, um menschlichen Frieden zu wiederherzustellen. Aber der Prophet spricht von diesen Elementen und sagt, sie werden verbrannt. Also der Messias, der kommen würde, würde nicht auf Menschenweise den Frieden einbringen, sondern der Friede würde tiefer sein. Das Konzept von Shalom, was Friede ist, heißt in Hebräisch, ist ein tiefes Konzept, denn es ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern es ist die Gegenwart von Heilung. Es bringt Restauration wieder her. Und das ist, was der Messias bringen würde. Also der Frieden, der zukünftige Messias für das Volk damals bringen würde, es war ein tiefer Frieden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und so wie erst auch schon gesagt wurde, eine Diskussion, die vielemals da ist, ob Jesus Mensch war oder Gott oder ob er beides war, dieser Text erklärt das sehr gut. Und er sagt, denn uns ist ein Kind geboren. Also erst einmal sagt er, dass Jesus Kind war, dass er Mensch war. Und ein Sohn ist uns geschenkt, also Sohn, der Sohn Gottes. Und dieser Text erklärt wunderbar, dass Jesus einmal Mensch war, aber dass er auch Gott war. Und dann haben wir da die vier Namen. Wunderbarer Ratgeber. Dafür möchte ich Kolosser 2, 3 lesen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also dies wunderbare Ratgeber Jesus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und in ihm finden wir alles, was wir brauchen und auch den tiefen Frieden, den Shalom, wovon ich eben gesprochen habe. Starker Gott, da wird wiederum die Göttlichkeit von Jesus angezeigt. Ewiger Vater, er ist der Ursprung und Erhalter des Lebens. Und er ist derjenige, der uns das Leben gibt. Also so, wie ich auch schon erst erzählte, wie ich konnte mein Leben Jesus übergeben, so ist er, der mir das Leben schenkt. Und wenn wir denken an Adventszeit, zweite Wiederkunft, Jesus ist der, der uns das Leben schenkt. Friedensfürst. Er bringt den vollkommenen Frieden, nicht nur Abwesenheit von Krieg, sondern Wiederherstellung, Ganzheit, Heil. Die Könige der Erde konnten Frieden bringen, indem sie Krieg endeten oder durch Gewalt momentan die Sachen zum Stillstand brachten. Weil der Shalom, wie schon gesagt, das Konzept von Shalom ist tiefer als nur die Abwesenheit von Krieg, sondern es bringt Heilung und Wiederherstellung und das ist eine einzigartige Charakteristik von dem Messias. Dieser Shalom verbindet sich direkt mit Vers 4, wo die Kriegselemente verbrannt werden. Also die Kriegselemente werden verbrannt und der Messias bringt der wahre Friede. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf den Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Also der Messias wird Davids ewiger König sein. Also wie er schon gesagt, der Messias kommt vom Stamm Davids und er wird der ewige König sein. Er regiert mit unendlichem Frieden, der Shalom. Seine Herrschaft ist vollkommen gerecht und heilig. Sein Reich wird niemals enden. Gott selbst führt das alles sicher aus. Also ich möchte es nicht allzu lang machen und persönlich, als ich diesen Text durchging und mich vorbereitete, fühlte ich mich sehr konfrontiert vom Geist Gottes, denn vielemals, denke ich, leben wir in unserer Routine und wir vergessen, was der Herr für uns getan hat, von was er uns wirklich gerettet hat und was für Freude uns das auch wirklich geben sollte. Und ich möchte uns allen heute Mut machen, dass wir dass wir wirklich daran denken können, wie tief dieser Shalom ist, der Jesus uns gebracht hatte. Und dass wir wirklich bewusst daran denken, was der Herr für uns getan hat. Und das ist wirklich eine große Freude, denn wenn wir daran denken, jetzt auch Adventzeit, der Herr kommt wieder. Und ich kann sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet und es, was für ein Motiv, ich denke, das ist der tiefste Grund von Freude, den wir finden können im ganzen Leben und der uns wirklich Sinn gibt. Aber zu gleicher Zeit, diese Freude, denke ich, gibt uns auch eine Verantwortung. Denn wenn wir diese Freude und diesen Frieden gefunden haben, dann sollten wir ihn auch mitteilen mit den Personen, die das Evangelium noch nicht kennen, die diesen Frieden durch den Messias noch nicht gefunden haben. Denn ich bin mir sicher, wir haben alle Personen, wir kennen Personen, die vielleicht noch nie vom Evangelium gehört haben oder die diesen Frieden noch nicht finden. Und der Herr Jesus, als er auffuhr zum Himmel, als er damals auf die Erde kam, dann sprach er und er sagte, er gab uns dieses Mandat, dass wir über alle Welt gehen sollen und Jünger machen. Und ich denke, diese Freude, die wir haben in dieser Adventszeit, die gibt uns zu gleicher Zeit die Verantwortung, dass wir ausgehen und wo immer wir Bekannte haben, wo wir Personen haben, die diesen Frieden noch nicht haben, dass wir ihnen von diesem Messias erzählen, der uns der wirkliche Friede geben kann. Und so auch wie ich den Frieden damals fühlte, als ich mein Leben Jesus übergab, das sollte uns allen motivieren, dass wir auch diesen Frieden, den wir haben, mitteilen mit anderen. Und wie ich schon sagte, persönlich fühlte ich mich konfrontiert, denn ich denke, viele Mal verlieren wir uns in der Routine und wir vergessen, was der Herr für uns getan hat, was für Freude dies wirklich ist. Und das ist mein Wunsch und Gebet, dass diese kurze Andacht uns kann zum Nachdenken bringen, dass wir über diesen Text weiter nachdenken und sehen, was möchte der Herr zu uns sagen und dass wir wirklich bewusst in der Wache gehen und sagen können, ich freue mich, denn der Herr hat mich errettet und ich möchte mit Freude diese Nachricht zu meinen Nächsten mitteilen. Ich bitte kurz. Danke, Vater, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du den Weg erschaffen hast, damit wir Friede haben können. Friede, den wir nicht erklären können, den nur du geben kannst, Herr. Und ich bitte, dass du die Herzen an jeden, der hier ist, bewegen möchtest, dass wir diesen Frieden immer wieder frisch erfahren und dass wir bewusst diesen Frieden und diese Freude auch mit unseren Nächsten mitteilen, Herr. Personen, die diesen Frieden vielleicht noch nicht haben, Herr. Möge dein Geist uns helfen, dass wir weiter über diese Worte nachdenken und mögest du zu unseren Herzen sprechen, Herr. Bitte segne an jeden, der von hier ist und möchtest du uns diese nächste Woche, wo wir reingehen, auch bei uns sein, uns helfen und uns beistehen und uns leiten mit deinem Geist. Das bete ich in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.